Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Diese Gnade soll heute durch Kolosser Kapitel 2, die Verse 2 bis 6, zu euch kommen. Ihr dürft gern Gottes Wort aufschlagen. Wir wollen das gemeinsam lesen. Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessetwillen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. In diesen Versen geht es um das Evangelium, oder dass das Evangelium verbreitet wird und wie wir in Bezug auf dieses Evangelium mitwirken können, um anderen Menschen das zu verkünden. In Versen 3 und 4 geht es auch um das Gebet, wie man beten kann, dass das Evangelium weitergeht. In Vers 5 ist über unser Wandel, der im Zusammenhang mit dem steht, dass Gottes Wort anderen Leuten bekannt wird. Und drittens, in Vers 6 geht es darum, in wie wir miteinander reden und wie wir mit anderen Leuten reden, dass das Evangelium auch dadurch verbreitet werden soll. Im November 2018 kursierte die Nachricht um die Welt von John Allen Chau, einem 26-jährigen amerikanischen Mann, der beim Versuch der Kontaktaufnahme mit einem Stamm auf der Nord-Sentinel-Insel im Bay of Bengal getötet wurde. Die Nachrichtenreporter implizierten, dass es töricht war von ihm, Kontakt aufzunehmen mit Menschen, von denen es bekannt war, dass sie Fremden gegenüber gewalttätig seien. Aber die Reporter kannten nicht die ganze Geschichte und hatten auch nicht die gleiche Perspektive wie John Allen Chau. John hatte sich nämlich für 9 Jahre für diesen Schritt vorbereitet. Jede Entscheidung in diesen 9 Jahren war eine Vorbereitung dafür, dass er zu den Nord-Sentinel-Inseln gehen würde, um ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Er hatte seinen Körper, seinen Verstand und seinen Geist darauf konditioniert. Wissend, dass es kein warmes Wasser geben wird, nahm John Allen Chau kalte Duschen, um seinen Körper daran zu gewöhnen. Ich kenne einige, die es heute machen, aber aus anderen Gründen. Da man nur wenig über die Sprache des Sentinelesen wusste, besuchte er einen Linguistikkurs von einem Wycliffe-Bibelübersetzer, um irgendwie Hilfe zu bekommen, dass er vielleicht Kontakt aufnehmen kann, irgendwie kommunizieren kann mit den Stammesleuten. Er schloss eine medizinische Schulung ab, um den Sentinelesen eine grundlegende Gesundheitsversorgung zu geben. Er wurde gegen alles Mögliche geimpft, weil bekannt war, dass die Stammesleute gegen Viren von Westen nicht abwehren können. Er unterging sogar eine Laseroperation für seine Augen, damit er sich nicht Sorgen machen musste um seine Kontaktlinsen. Ein Leiter für das Outreach auf dem Campus, wo er studierte, ermutigte ihn, nicht zu warten, bis er dorthin geht, um das Evangelium und die gute Nachricht weiterzugeben, sondern jetzt schon damit anzufangen. Das tat er, indem er auch in einem Football-Team mitgeholfen hat, als Trainer, aber auch mitgespielt hat und dort einfach Kontaktaufnahme mit den Leuten das Evangelium weitergegeben hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Das war jetzt ein Mensch, der alles gegeben hat, sodass jemand anders das Evangelium von Jesus Christus hören kann. Und wie oft wünschen wir uns manchmal, wenn wir solche Geschichten hören, dass wir das auch machen können. Vielleicht nicht unter den gleichen Umständen, aber in unserer Stadt, in der wir wohnen, in einem Umfeld, in dem wir sind, den Nachbarn, in unserer Umgebung. Und wenn wir solche Biografien hören oder lesen, dann baut sich ein Druck auf. Aber das sollte nicht der Fall sein. Und ich hoffe, durch die heutige Predigt euch auch zu ermutigen, dass um mitzuwirken und das Evangelium zu verkündigen, es nicht nötig ist, ein großer Evangelist zu sein, sondern es fängt einen viel kleineren Schritt an. Als Gott Mose berufen hatte, hatte Mose auch Gründe, wieso er nicht derjenige geeignet war, um das Volk Israel zu retten aus Ägypten. Aber Gott wollte durch Mose sein Volk erretten. Als Christen stehen wir, jeder einzelne von uns, in der Aufgabe und der Berufung, das Evangelium anderen zu erzählen. Es gibt keinen hier, der sich auf der Seitenbank setzen kann und einfach zuschaut, wie andere es machen. Im Missionsbefehl unseres Herrn geht es um die Rettung seines Volkes. Und er will uns dazu gebrauchen. Wir stehen im Auftrag, und ich will, dass euch das bewusst ist, wir stehen im Auftrag Gottes. Und nicht irgendein Mensch, sondern der Gott, der alles geschaffen hat. Und dieser Auftrag beinhaltet, dass wir den Menschen warnen vor dem kommenden Zorn Gottes, aber ihnen Christus zeigen als den einzigen Erlöser und Retter. Und das Einzige, was unsere Leidenschaft dafür entfachen kann, das Einzige, was uns in unserer Faulheit rausreißen kann, unsere Mutlosigkeit zuspricht, ist die Liebe Gottes, die uns mit ihm vereint hat. Und wir haben uns bis jetzt im Kolosserbrief diesen Aspekt angeschaut, dass wir mit Christus vereint wurden und dadurch uns alles zusteht. Paulus hat aufgeschrieben, Christus ist der Erhabenste, ist die wertvollste Person, die es je gibt, und er ist vollkommen. In ihm wohnt die ganze Gottheit leibhaftig. Und dann sagt er, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Also, wenn uns das bewusst wird, dass wir schon alles haben, was wir brauchen, dann sollte nichts mehr hier auf Erden uns hindern, uns zurückhalten, anderen Menschen von Christus zu erzählen, damit sie auch das hören und erfahren. Und dieser Ausgangspunkt ist so wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir vereinzelt mit Christus, dass die Liebe Christus uns treibt, damit wir nicht unter eine falsche Last kommen, wenn es darum geht, anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Wir wollen nicht unter dem Druck kommen, jedes Mal krampfhaft sagen, ich muss jetzt was erzählen, sonst komme ich meinem Auftrag nicht gerecht. Oder ich habe jetzt dieses Mal wieder versäumt, jemandem nicht das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Nein, diese Verse heute wollen uns Mut machen. Du kannst in kleinen Schritten mitwirken, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und darum ist die Überschrift der heutigen Wortverkündigung, mach mit, von Jesus zu erzählen. Das ist eine Aufforderung, so wie es Paulus hier schreibt, aber zugleich eine Einladung. Wie kannst du beitragen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören? Unsere Verse heute geben uns drei Aufforderungen, wie wir das nachkommen sollen. Du sollst durch dein Gebet, durch deinen Lebensstil und durch deine Gespräche beitragen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören. Also durch dein Gebet, durch deinen Lebensstil und durch deine Gespräche sollen andere Menschen von Jesus hören. Fangen wir mit dem ersten an, durch dein Gebet. Alle missionarische Unternehmungen beginnen mit Gebet. Egal wie groß, egal wie klein. Warum? Weil wir uns bewusst werden müssen, dass wir nicht die Herzen von Menschen verändern können. Das kann einzig und allein Gott, ein Geist, den er aussendet. Jedoch will er uns gebrauchen, diese Botschaft den Menschen zu geben, dass der Ruf, von dem wir jetzt auch vorhin gesungen haben, durch unsere Lippen, durch unseren Mund zu den Ohren von den Hörern kommt und Gottes Geist es dann in den Herzen hineinführen kann. Interessanterweise, wenn Jesus seinen Jüngern über die Erntefelder spricht und über Evangelisieren, dass sie sich einsetzen sollen für die Mission, dann ist das Erste, was er von ihnen verlangt, nicht, dass sie jetzt sich alle aufraffen und jetzt ansetzen und direkt was machen, sondern das, was er sagt, ist, seht die Erntefelder, die sind reif, betet, dass Gott Arbeiter aussendet. Also, das Erste, was Jesus verlangt von seinen Jüngern ist, betet, dass das Evangelium weiterkommt. Betet, dass Gott Leuten aussendet, Zuschuss ist, damit sie das Evangelium weitergeben können. Es sind dieses enge Zusammenhang zwischen Gebet und Evangelisation. Okay, wenn Gebet wichtig ist, wie soll unser Gebet aussehen? Und in diesem Vers, in Versen In Versen 2 und 3 haben wir drei Aufforderungen, drei Kriterien oder ein Gerüst, das uns helfen soll, wie unser Gebet aussehen soll. Du sollst im Gebet ausharren. Du sollst im Gebet wachen und du sollst für andere beten. In unserem Abschnitt ist es die Bitte, die Paulus den Kolossern gibt. Bittet für mich, damit ich das Wort so weitergeben soll, wie es mir beauftragt wurde. Aber lass uns diese drei Kriterien oder diese drei Gerüstteile uns gemeinsam anschauen. Also ausharren. Das ist vielleicht so ein bisschen ein altes Wort, aber was mit dem Ausharren gemeint ist, es beinhaltet ein Dranbleiben. Sich dieser Aufgabe widmen. Es zu seinem Tagesgeschäft zu machen. Sich damit zu beschäftigen oder vielmehr sich damit beschäftigt halten oder machen. In den Evangelien gibt uns Jesus zwei Fallbeispiele, wie das aussieht. Und das erste hatten wir in der Lesung gehört gehabt, in Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Von dieser Witwe, die kommt und diesen Richter ständig bittet, dass er das tut, was sie von ihm verlangt, dass sie ihr Recht bekommt. Und dieser Richter, irgendwann sagt er, hey, lieber gebe ich ihr Recht, als dass sie immer wieder weiterkommt und mich lästert hier. Und damit soll deutlich werden, dass wir einfach dranbleiben sollen. Ein zweites Beispiel ist in Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 13, wo ein Freund nachts ein Besuch kommt von einem anderen Freund von einem fernen Ort und er kommt halt richtig spät abends an. Das ist quasi in Abschnitt in Mitternacht und der hat jetzt nichts mehr zu essen. Also geht er zu seinem Nachbarn, klopft an der Tür und sagt, hey, kannst du was mir geben? Ich habe jetzt einen Freund, der gekommen ist und ich habe nichts ihm zu geben zum Essen. Und der Freund antwortet von drinnen und sagt, hey, ich lieg schon im Bett, meine Kinder sind mit mir, ich kann jetzt nicht rauskommen und die Tür öffnen. Er sagt, wenn er es nicht machen würde, weil er seinen Freund liebt, dann würde es machen, weil es unverschämt wäre, diese Person nicht zu helfen in ihrer Not. Und anschließend zu diesem Gleichnis, diesem zweiten, sagt auch Jesus, dass Gott, unser Vater im Himmel, uns das gibt, was wir brauchen. Viel mehr als unsere leiblichen Väter wissen, was wir brauchen, uns das geben, gibt unser himmlischer Vater das, was wir brauchen, und zwar den Heiligen Geist, der uns befähigt, das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Ich kenne es auch im Alltag, wenn wir auch manchmal zuschauen, wie Kinder manchmal um etwas bitten, die wollen es unbedingt haben. Aber die Eltern sagen nein. Am Anfang noch sehr geduldig und sehr nachsichtlich. Aber wenn die Kinder nicht aufhören, irgendwann geben die Eltern dann manchmal nach und sagen, okay, ich gebe es einfach, damit Ruhe ist. Also ausharren im Gebet, dranbleiben. Wie sieht es bei uns aus? Bleiben wir dran, nachdem wir unsere Verwandten besucht haben, die vielleicht nicht gläubig sind? Oder vergessen wir sie nach zwei Wochen, weil nichts stattgefunden hat? Bieten wir regelmäßig für Freunde, die nicht gläubig sind? Nachbarn? Bleiben wir dran, für Tübingen zu beten, dass Gott hier auch sein Volk zu sich zieht? Bleiben wir dran, für Deutschland zu beten? Oder resignieren wir, weil wir einfach sehen, dass es nur schlimmer wird? Wie können wir dranbleiben? Und einfach da praktisch, fang an, eine Gebetsliste zu führen. Teil sie dir thematisch auf, teil sie dir auf vielleicht, indem du Kreise machst, zuerst für die engsten Anliegen, dann für die Anliegen, die im näheren Umfeld sind, dann für weitere Anliegen. Schaffe dir eine Struktur, an dem du dich immer wieder zurückorientieren kannst, weil das Gebet etwas ist, in dem wir ausharren sollen, aber auch etwas ist, wo wir dann angefochten werden. Und wenn du eine Struktur hast, sagst vielleicht, montags bete ich für diese Anliegen, freitags für diese, mittwochs für diese, dann, wenn du es mal verpasst zu beten, musst du dich nicht überwinden, nur von neu anzufangen, sondern sagst, okay, heute ist Freitag, dann mache ich einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Und es klappt vielleicht nicht immer. Aber bleib dran. Hart aus im Gebet. Das zweite, wie unser Gebet aussollen soll, ist, dass wir wachsam sein sollen im Gebet. Jedoch ist dieses Wachen in direkten Zusammenhang mit dem Ausharren. Das heißt, hart im Gebet aus, wacht darin in Danksagung. Also wacht im Ausharren mit Danksagung. Also ist auch okay, wie sieht dieses dann Wachen aus im Ausharren? Das ist dann verbunden mit der Dankbarkeit, der Danksagung. Und hier ist in erster Linie der Fokus, dass es ein ausgeglichenes Gebet ist. Wenn wir nur bitten und bitten und bitten, stellen wir uns vielleicht irgendwann mal die Frage, findet überhaupt etwas statt für das, was wir gebeten haben? Erhört Gott überhaupt Gebet? Aber wenn wir es uns ein Anliegen machen, auch dafür zu danken, für das, was Gott getan hat, dann sehen wir auch, wie er wirkt in unserem Leben. Und das ermutigt uns, nochmal für andere Sachen zu beten, weil wir gesehen haben, er hat dieses Gebet erhört, wir danken ihm dafür und beten weiter für andere Anliegen. Aber der Dank ist auch die einzige richtige Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Dass er uns errettet hat, dass er für uns sorgt, dass er uns Leben gibt, uns Kraft gibt. Das Einzige, was wir machen können, ist ihm zu danken. Für alles, was er uns gibt, die Fülle, die er uns gibt. Das Bild, das hier vermittelt wird, ist von einem Wächter, der auf einem Turm steht. Früher galt es, wenn du als Wächter eingeschlafen bist und ein Angriff dir entgegenkam und du diese Nachricht nicht weitergeleitet hast, dass die Stadt dann angegriffen wurde, dann wurdest du als Feind betrachtet, weil du nicht wachsam warst. Cowboys im Wilden Westen, um für 16 Stunden wach zu bleiben, haben früher in ihren Augen Tabaksaft gerieben, damit sie nicht überfallen werden. Das hat geschmerzt, aber sie haben Maßnahmen unternommen, damit sie wachsam bleiben. Heute aber durch die Prägung auch von Medien ist die Zeitspanne von unserer Konzentration immer weniger geworden. Früher gab es Filme, gibt es jetzt YouTube, das ist dann kürzer. Jetzt gibt es sogar Shorts, die sind noch kürzer. Und der Drang ist, immer weiter zu gehen zum Nächsten. Aber was der Text hier von uns verlangt ist, bleibt da, wo ihr seid. Seid wachsam im Gebet. Das Ding ist, das Gebet ist auch etwas, das, wie ich vorhin gesagt habe, immer angegriffen wird. Du kannst vielleicht am Vormittag oder am Nachmittag irgendwann verlangweilt auf die Couch sitzen. Und dann, wenn dir der Gedanke kommt, oh, ich könnte jetzt beten, fallen dir 100 Aufgaben ein, die du machen könntest. Oh, die Wäsche ist noch nicht gewaschen. Oh, ich könnte das Auto noch saugen. Oh, ich könnte noch meinen Nachbar anrufen, mit dem ich was noch klären wollte. Wenn wir beten, knien wir gefühlt in einen Bienenstock. Wir schauen auf die Wand, sehen, dass das Bild ein bisschen schief ist und müssen es gleich gerade stellen. Oder hören Kinder draußen spielen, müssen gleich nachschauen, welche Kinder das sind. Seid wachsam im Gebet. Das war das Zweite. Das Dritte ist, betet für andere. Und konkret dafür, dass das Evangelium verbreitet wird. Selbst Paulus braucht Gebet. Das ist sein Anliegen hier. Er sagt, hey, betet für mich, damit ich das Evangelium so weitergeben soll, wie ich es machen soll. Er merkt, dass er es auch manchmal in der Lage oder in der Situation kommt, wo er einfach nicht weiß, wie er das Evangelium erklären sollte oder ihm einfach Mut fehlt, es so zu erklären, wie er es erklären sollte. Wir kennen alle dieses Dilemma. Wir sind in einem guten Gespräch mit einem Kollegen oder einem Kommilitonen oder jemandem der Arbeit, Nachbarn. Und dann kommt so ein gelegener Moment, wo wir gerade das Evangelium über Christus erzählen können. Und wir schaffen es einfach nicht, es über unsere Lippen zu bringen. Das Einzige, was wir in diesen Momenten auch beten können oder auch danach, ist, Herr, vergib, dass wir so feige sind. Ja, darum fordert Paulus hier, hey, betet füreinander. Und besonders, wie es in diesen Versen ist, wie die anderen Leute das Evangelium weitergeben können. Also betet für euren Mitkommilitonen, für euren Nachbarn, der auch vielleicht Christ ist, oder Leute in unserer Gemeinde. Betet füreinander, dass sie wissen, wie sie das Evangelium in ihrer Situation anderen Menschen weitergeben können. Und dieses Evangelium weitergeben ist nicht so ein, ich rate 4 Punkte durch und dann habe ich das Evangelium weitergegeben. Sondern es ist ein aufmerksames Zuhören und verstehen, wie das Evangelium in das Leben von der anderen Person jetzt passt. Du bist vielleicht im Gespräch mit den Nachbarn, die erzählen dir immer wieder von die Angst, die sie haben, krank zu werden oder dass sie ihre Gesundheit gefährdet sehen. Dann könntest du ihnen von Jesus Christus erzählen, der gekommen ist, um das Fluch der Sünde zu nehmen weil die Sünde der Grund ist, wieso wir Krankheiten haben. Und dass er eines Tages alles wiederherstellen wird. Aber dass wir dann nur auf diese neue Erde, wo alles wiederhergestellt wird, nur leben können, wenn wir in Beziehung mit ihm schon jetzt sind. Mit diesem Reden, das Evangelium weiterzugeben, muss aber auch eine Bereitschaft kommen, zu leiden. Der Paulus sagt, ich bin gebunden wegen dieses Evangelium. Er sitzt gerade im Gefängnis, weil er jemanden anders das Evangelium verkündet. Also wir kennen den Spruch, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ich denke, wir sind einfach manchmal nicht bereit zu leiden. Und darum beten wir auch nicht dementsprechend. Paulus bittet, dass sie dafür beten, dass er das Geheimnis Christus so spricht, wie er es sprechen soll. Dass er es nicht verwässert, damit die anderen Leute es besser mögen. Sondern dieses Geheimnis, was wir im Kolosserbrief bis jetzt gesehen haben, ist das Evangelium Jesus Christus, dass er das mit seiner ganzen Kraft verkünden kann. Das, was Gott in uns wirkt. Nicht nur einmal am Kreuz, sondern jeden Tag in unserem Leben. Die Erlösung erneut von unseren alten Mustern, unseren alten Gewohnheiten, unser sündhaftem Fleisch, dass das tagtäglich stattfindet. Und dafür brauchen wir das Evangelium. Und ich denke, dass diese Aufforderung auch ein wichtiger Leitfaden liefert, wie unsere Gebetsanliegen aussehen sollen. Wir beten oft für einen gebrochenen Arm oder die Krankheiten von anderen. Das ist nicht falsch. Gott will, dass wir mit allen unseren Nöten zu ihm kommen. Aber wir merken in Gebeten von Paulus und anderen Aposteln, von Jesus Christus, auch in den Evangelien, dass das vorrangige Ziel von allen Gebeten war, dass Gottes Reich verbreitet wird, dass Gott im Mittelpunkt ist, dass die geistliche Ebene angesprochen wird. Was verursacht dieses Leid momentan im Leben von unseren Geschwistern? Lass uns beten, dass dieses Leid dazu hinführt, dass ihr Glauben gestärkt wird, dass sie Gott mehr kennen können und ihn mehr lieben, dass sie lernen, ihm zu vertrauen, wo es in der Arbeit vielleicht gerade so schwer ist, wo sie überfordert sind, weil es so viele Aufgaben gibt, dass sie Trost erfahren, wenn sie jemand verloren haben, weil es einen Todesfall gab, dass ihre Hoffnung auf die Ewigkeit gestärkt wird. Dieses Gebet, wo wir ausharren sollen, wachsam sein sollen, dankbar sein sollen, soll uns helfen, in den nächsten zwei Schritten fruchtbar zu sein. Weil Paulus geht jetzt vom Gebet, was so dieses persönliche Umfeld war. Das bekommt vielleicht manchmal niemand mit. Das ist ja, dass wir zu Hause beten in unseren vier Wänden. Und jetzt wendet er sich auf zwei Bereiche, die unser Umfeld ansprechen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das ist der zweite Punkt. Wie kannst du beitragen, dass andere Menschen von Jesus hören durch deinen Lebensstil? Wandelt in Weisheit, das ist Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Also anders formuliert, seid in eurem Lebensstil weise in Bezug auf die, die nicht gläubig sind, indem ihr die Zeit, die ihr habt, für Christus einsetzt. Die eine Wahrheit, die im Kolosserbrief so deutlich ist, ist, dass Christus alle Weisheit und Erkenntnis hat. Also er ist inbegriffen alle Weisheit und alle Erkenntnis. Und genau die Wahrheit wurde angefochten zur Zeit, wo der Kolosserbrief geschrieben wurde, durch die Agnostiker und durch die Asketen. Die Agnostiker meinten, du musstest eine bessere Erkenntnis erlangen, um geistlich vorwärts zu kommen. Und die Asketen, also du musst deinen Leib zwingen und dich körperlich so benehmen, damit du auch geistlich vorwärts kommst. Und Paulus spricht hier und sagt, seid weise und macht bewusst die Weisheit ruht in Jesus Christus, also sprich gegen die Gnostiker, in eurem Wandel und sprich gegen die Asketen an. Paulus hatte anfangs Kapitel 3 beschrieben, dass wir diesen Christus anziehen sollen, indem er uns unseren Charakter beschrieben hat, der Jesus Christus widerspiegelt. Nämlich herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Vergebung. Wie sieht das aus in Weisheit, gegenüber denen zu leben, die außerhalb der Gemeinde sind. Im Kern bedeutet das, weil du an Jesus Christus glaubst, sollst du in deinem Leben auch die Konsequenzen dessen ebenfalls sichtbar werden lassen. Wenn jemand überzeugt ist von etwas, nehmen wir zum Beispiel die Klimaaktivisten, dann setzen sie sich dafür ein. Auch wenn es uns nicht gefällt, sie sind von etwas überzeugt und machen etwas, weil sie diese Überzeugung haben. Wenn jemand bei der Börse arbeiten würde und merkt, hey, es lohnt sich, in diese Aktie zu investieren, dann wäre es weise von ihm, tatsächlich in diese Aktie zu investieren, sein Geld einzusetzen. Er ist von etwas überzeugt und er macht dann auch das, was dieser Überzeugung entspricht. Und genau das sagt auch Paulus hier. Weil du glaubst, dass in Jesus Christus alle Weisheit ist und die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und wir mit ihm zur Fülle gebracht sind und dass er auch wiederkommen wird zu richten die Lebenden und die Toten, dann ist das, was du machen solltest, die Zeit, die du hast, dafür zu investieren, dass andere Menschen von diesem Jesus hören. Die Zeit auskaufend bedeutet, dass du das bekommst, wofür du gezahlt hast. Eine Geschichte, die vielleicht das auf eine ganz absurde Weise darstellt, ist von einem Bruder von meiner Schwägerin. Er hat mal gezählt gehabt, die waren unterwegs auf einen Ausflug und die mussten ihr Auto irgendwo parken. Haben dann einen Parkschein gelöst, einen Ausflug gemacht, ich glaube, irgendwo beim Strand, sind zurückgekommen, ein bisschen früher, als sie gedacht haben, und er hatte noch Zeit auf seine Parkuhr. Die anderen sind eingestiegen und sind losgefahren. Er ist eingestiegen und ist sitzen geblieben. Er hat gesagt, ich habe für diese Zeit gezahlt, ich bleib hier sitzen. Ich nutze das aus, für was ich gezahlt habe. So ähnlich, das ist ein voll absurdes Beispiel, aber so ähnlich, Gott hat uns Zeit gegeben, das Evangelium anderen Menschen zu geben. Nutz die Zeit aus, weil das ist weise und das ist das, was Gott auch von uns fordert. Du willst die Zeit, die dir gegeben ist, dafür einsetzen, wo du es bekommen hast, um andere Menschen durch dein Leben Christus zu widerspiegeln. Und dieses Widerspiegeln findet dadurch statt, dass wir so leben, wie es Gott sich vorgestellt hat. Was wiederum für die Welt eine Torheit ist. Das hatten wir in den letzten Versen, Kapitel 3, Verse 18 bis 4, 1 angeschaut, wo es die Struktur in unserer Gesellschaft gibt. Wie sieht Ehe aus? Wie sieht Familie aus? Wie sieht Arbeit aus? Und das ist für die Welt sowas Fremdes, dass in allen Bereichen man sich jemanden anders unterordnet. Aber diese Unterordnung widerspiegelt die größte Unterordnung, die jemals gezeigt wurde, und zwar Jesus Christus, als er sich Gott untergeordnet hat, Mensch wurde und für uns gestorben ist, um uns zu erlösen. Was kann ich tun, um den Menschen Christus durch mein Handel zu widerspiegeln? Lad sie ein. Ich hatte mal einen Nachbar, der ist jetzt mein Nachbar, aber war der Vormieter meines Vormieters. Und er wollte mal meine Wohnung sehen, wie ich die eingerichtet hatte, weil wir mal drüber gesprochen hatten, wo wir uns draußen getroffen hatten. Ich habe ihn einfach mal eingeladen gehabt, ist vorbeigekommen. Und dann haben wir uns auf dem Sofa hingesetzt und haben angefangen zu reden. Das Gespräch ging richtig lang. Und es gab oft Brücken, wo ich ihn dann über den Glauben auch erzählen durfte. Es war richtig, richtig schön. Und das ist einfach ein Beispiel, wie wir es machen. Einfach einladen, aus irgendeinem Grund, auch wenn es für ein Spieleabend ist oder so, aber dann auch ins Gespräch kommen, den Leuten das Evangelium weiterzählen. Lass andere Menschen teilhaben an deinem Leben. Wenn du Menschen hast, die zum Besuch da sind, dann versuch nicht, die Unangenehmigkeiten irgendwie zu verstecken. Du hattest vielleicht Streit mit deinem Ehepartner, dann versuch es nicht irgendwie zu verbergen, sondern zeig, wie das Evangelium auch in diesem Fall wirkt, dass man sich gegenseitig vergibt. Es ist nicht, dass unser Wandel perfekt vor anderen Menschen scheinen soll, sondern das, was gezeigt werden soll, ist, wie das Evangelium uns hilft, mit unserem Leben auch umzugehen. Oder wenn die Kinder ungehorsam waren und es jetzt richtig unangenehm wäre, ihnen zu strafen oder ihnen irgendwie zurechtzuweisen, zeig ihnen, wie das Evangelium auch hier wirkt. Zorn und Strafe gehören zum Evangelium mit. Aber es ist immer Vergebung in Jesus Christus. Nimm teil im Not der anderen. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat erzählt gehabt, wie er sich mit er seine Schwester gestritten hat und sie sich seit, ich glaube, 6 Jahren nicht mehr begegnen oder nicht miteinander reden. Sie sind vielleicht zu Weihnachten zusammen, dann hauptsächlich in einem anderen Zimmer, man läuft aneinander vorbei, spricht nicht, sagt vielleicht nur das Nötigste, zurechtzukommen. Aber er sehnt sich danach, versöhnt zu sein mit seiner Schwester. Das ist so ein gutes Anliegen dann, dass wir sagen können, genauso versucht Gott, sich zu versöhnen mit dem Sünder. Und der Sünder will es nicht. Aber Gott verlangt oder will oder sehnt sich nach Versöhnung. Das ist eine schöne Gelegenheit, das Evangelium weiterzählen. Dafür auch wichtig, die Ohren offen zu halten, um zu sehen, was gibt uns Gott, womit wir arbeiten können, um das Evangelium in das Leben von anderen hineinzusprechen. Durch deinen Lebensstil Gottes Vorstellungen zeigen, wie viel besser es ist, wie viel glücklicher du bist, wie viel gesunder du bist. Es ist, ein christlicher Glauben ist nicht eine Last. Wir sind frei gemacht worden durch den Sohn. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn manche Leute sagen, ich will kein Christ werden, weil dein Leben ist so langweilig und es scheint, als hättest du keine Freude darin. Nee, wir sind wirklich befreit und die Rahmen, die Gott uns gibt, sind, damit wir ein gesundes Leben führen können, damit es uns gut geht. Und wir sind letzten Endes viel glücklicher als die, die meinen, so viel Spaß zu haben in dieser Welt. Es gibt den Ausspruch, YOLO, you only live once, also du lebst nur einmal. Und darum ziehen die meisten Schluss, also mach, was du willst. Aber lass uns es doch mit dem Evangelium verbinden. Du lebst nur einmal, darum setz alles für Christus ein, weil es sich lohnt. Aber der Wandel ist auch nicht ausreichend, um das Evangelium zu verkünden. Sondern Worte sind immer notwendig. Wird uns deutlich durch Römer Kapitel 10, dass der Glaube durch das Wort kommt und das Wort durch die Verkündigung. Also kommen wir zum dritten Punkt, durch dein Gespräch. Wie kannst du anderen Leuten, wie kannst du mitmachen, Jesus, anderen Leuten von Jesus zu erzählen? Durch deine Gespräche. Manchmal wollen Christen durch Gebet, also das, was keiner mitbekommt, und durch ihre Taten, da wo man nicht wirklich was sagen muss, zu evangelisieren. Aber mit der mündlichen Verkündigung tun wir uns so schwer. Unser Reden soll allezeit in Gnade sein. Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Also alles, was wir reden, soll in Gnade geschehen. Rufen wir in Erinnerung, was in Philipper steht. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn das unser Denken füllt und wir immer wieder über solche Sachen denken, dann ist es auch über das, was wir reden. Und dann erfahren auch die Menschen in unserem Umfeld Gnade. Mit Gnade ist gemeint, dass es nicht spöttisch ist. Wenn wir vielleicht mit jemandem diskutieren, gerade vielleicht mit einem Atheisten oder so, dass wir nicht sarkastisch sind, sondern wir sind geduldig, wollen ihnen erklären, wie das Evangelium zu verstehen ist. Wir sollen eher Worte suchen, über Sachen zu reden, die erbauen und nicht zerstören. Vielmehr sollen wir von der Gnade reden, die wir bekommen haben. In diesem Kontext hat das Folgen, auf wie wir miteinander reden, die nicht glauben. Weil es ist also, euer Wort sei allezeit mit Gnade gewürzt, in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jeden antworten sollt, jeden einzelnen antworten sollt. Also es ist, jemand stellt euch die Frage und ihr sollt darauf antworten. Ich glaube, das ist ganz ähnlich wie die Worte. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen wegen der Hoffnung, die ihr habt. Jedoch folgt der Gnade, dass euer Reden auch mit Salz gewürzt sein soll. Salz wurde in erster Linie zum Präservieren verwendet. Mein Opa erzählt mittlerweile öfters wieder, wie sie früher Kraut im Herbst dann geerntet haben, ganz klein gehackt haben, im Fass getan haben und geschichtet. Also Kraut, Salz, Kraut, Salz, Kraut, Salz, damit sie im Winter davon zehren konnten, dass es nicht so schnell kaputt gegangen ist. Also unser Reden soll mit Salz gewürzt sein. ist in erster Linie dann, dass wir versuchen, die Menschen zu bewahren, zu präservieren. Vor was? Vor dem Gericht Gottes. Und dafür ist das Evangelium und Jesus Christus so notwendig. Aber für die Griechen bedeutete Salz auch mit Intellekt, also es schmackhaft zu machen. Also wie kann ich jemand am besten überzeugen? Das ist, man darf es nicht verwechseln mit jemandem über den Tisch ziehen. Da ist der Paulus auch ganz klar. Er zieht niemand über den Tisch, er ist ganz ehrlich mit seinen Worten. Aber er ringt, er setzt alles ein, damit Menschen wirklich erkennen, wer Jesus Christus ist. Es gibt kein Schema F, das wir da immer anwenden. Wie ich es auch vorhin gesagt habe mit dem Evangelium, man guckt, wie es in das Leben von einer anderen Person jetzt hineinsprechen kann, dass sie wirklich das Evangelium erfahren und erleben. Aber warum in Gnade mit Salz? Der Grund dafür ist, dass wir wissen, wie wir jeden antworten sollen. Also ihr könnt, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jeden antworten sollt. Die Fragen, Zweifeln, Einwände und des Gegenübers, mit dem wir reden, müssen wir ernst nehmen und darauf eingehen. Manchmal versuchen wir, so ein Pflaster irgendwo drauf zu kleben und es blutet irgendwo komplett anders raus. Und Paulus macht da keinen Unterschied, mit wem er redet. Er sagt, allen müsse ich das Evangelium, oder Paulus macht da einen Unterschied, mit wem er redet. Je nachdem, wer unser Gesprächspartner ist. Sagte, den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus. Damit ich die ohne Gesetz gewinne, den Schwachen bin ich den Schwachen geworden, damit ich den Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Also Paulus hat sich angepasst. Wer ist mein Gegenüber, mit dem ich gerade rede? Wie kann ich ihm das Evangelium besser und verständlicher erklären? Wie ich in der Anleitung erwähnt habe, bist du berufen, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn wir in unserem Alltag alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt reden, wenn eine Situation aufkommt, wo jemand uns etwas fragt, warum wir etwas glauben oder was der Glauben überhaupt ist, müssen wir nicht einen großen Umschwung machen, weil wir sonst über das anderes reden, um dann jetzt über was Geistliches zu reden, sondern weil wir alle Zeit über die Gnade reden und denken und nachsinnen, können wir viel einfacher mit dieser Person ins Gespräch kommen. Und der Grund, warum wir manchmal offen mit dem Mund dastehen und nicht wissen, was wir sagen sollen, ist, weil wir unser Leben so oft trennen in zwei Kategorien. Es gibt den geistlichen Teil und den nicht so geistlichen Teil. Wir beschäftigen uns mit dem nicht so geistlichen Teil, vielleicht in der Arbeit oder in den Aufgaben, die wir machen. Und dann stellt uns plötzlich jemand eine Frage, die mit dem Geistlichen zu tun hat. Und wir wissen jetzt nicht, wie wir antworten sollen, weil wir nicht darüber nachdenken, nicht in dem sind, aber Paulus will, dass unser ganzes Leben unter diesem geistlichen Aspekt fällt, dass wir alle Zeit in Gnade sehen. Also lasst uns auf unsere Knie beten, dass Gott uns hilft, von Christus zu sprechen, einen Lebensstil kultivieren, dass Christus seine Weisheit widerspiegelt und lernen, mit Evangeliumswürze zu reden. Amen.